Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir und herzliche Grüße auch aus Unna. Der Sebastian war so nett, mich noch als Pastor vorzustellen. Ja, mittlerweile bin ich Pastor IR. Und dieses IR, das kann man ganz unterschiedlich auslegen. Eigentlich heißt es im Ruhestand. Manche sagen auch in Rufweite. Und auf die Idee kamen auch die Frauen unserer Gemeinde. Bei meiner Verabschiedung bekam ich ganz viele Geschenke geschenkt und unter anderem auch vom Frauenkreis, obwohl ich mit dem eigentlich während meiner beruflichen Zeit nicht viel zu tun hatte. Aber auch die haben mich beschenkt und unter anderem eine große schwarze Tasche, die ich auch schon oft benutzt habe. Und da steht auch drauf Pastor I.R. aber dann in Klammern in Rufweite. Also für den einen oder anderen bin ich immer noch erreichbar und ich denke, das ist auch gut so. Ja, heute lade ich euch ein, dass wir in unserer gemeinsamen Reihe Berufen zur Freude über den Philipperbrief weitermachen. Ihr könnt die Präsentation gerne schon mal einschalten, genau. In der ersten Predigt, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, ist ja schon einige Zeit her, wurden wir daran erinnert, dass Gott, der sein gutes Werk in uns angefangen hat, es auch zu einem guten Ende führen wird. Und ich hoffe, dass das eine starke Ermutigung für euch war. Und dann versuchte ich aufzuzeigen in meiner letzten Predigt, was es für Paulus bedeutete, wenn er geschrieben hat, Christus ist mein Leben. Und was dies für uns bedeuten könnte, wenn wir uns dieses Bekenntnis zu eigen machen. Und daran möchte ich heute ganz gerne anknüpfen mit dem Folgetext und aufzeigen, wie das Christus ist mein Leben, ganz praktisch aussehen kann in unserem Alltag. Ich weiß nicht, ob sich schon mal jemand von euch einen Maßanzug schneidern und anfertigen hat lassen. Wer jetzt bei den Olympischen Winterspielen live vor Ort ist, der kann ja einen kurzen Abstecher nach Mailand machen und so einen Anzug in Auftrag geben. Und ich finde es ganz faszinierend, ich habe das noch nicht live gesehen, habe mir auch selber noch keinen solchen Anzug leisten können, aber wenn die Herren und Damen dann um einen herumscharwenzeln mit dem Maßband Maß nehmen, damit eben der entsprechende Maßanzug dann auch fertig wird. Wenn Maße von mir genommen werden und ich am Ende einen schicken und genau passenden, eleganten Anzug anziehen und tragen kann. Es soll heute Morgen aber nicht um meine Maße oder um eure Maße gehen. Und dennoch habe ich den Eindruck, dass wir alle eine Art imaginäres Maßband mit uns herumtragen und immer wieder Maß nehmen, zum Beispiel bei anderen, deren Schönheit wir bewundern, oder bestimmte Fähigkeiten, von denen wir auch gerne etwas abbekommen möchten. Sogenannte Vorbilder, Idole, wie immer wir sie nennen wollen. Und von denen wir uns leider dann auch manchmal unseren Lebensstil aufprägen lassen, bestimmen lassen. In zwei anderen Briefen des Apostel Paulus und einen Text haben wir gerade schon in der Schrift Lesung gehört, lesen wir, dass Christen sich mit etwas Bestimmten kleiden sollen. Sie werden aufgefordert, ihr altes Leben abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen. Da geht es also auch darum, etwas anzuziehen. Und Paulus schreibt in diesem Zusammenhang von Verhaltensweisen, die sich entwickeln, wenn wir uns Jesus zum Vorbild nehmen. Und so möchte ich heute Morgen ermutigen, dass wir Maß nehmen bei unserem Herrn, bei Jesus selbst. Und der Text, den wir heute dazu haben, ist Philipper 1, 27 bis 2, Vers 11. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, Ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet, und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen, an dem allen zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich, den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Soweit Gottes Wort für heute Morgen. Möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Wir wollen Maß nehmen bei Jesus in Bezug auf unseren Wandel. Das ist der erste Gedanke, den ich mitgeben möchte. In einem Gottesdienst in einer Hamburger Gemeinde forderte der Prediger die Besucher auf, ihre Sitznachbarn rechts und links die Hand zu reichen mit den Worten: Gratulation, du bist ein Königskind Gottes. Wir verzichten jetzt heute Morgen mal darauf aus Zeitgründen, aber ich denke, das würde ja auch passen. Dann forderte er sie ein zweites Mal auf, sich ihnen zuzuwenden mit den Worten: Dann benimm dich auch so. Also wenn wir bekennen, dass Jesus unser Herr ist, sollte das ja zu erkennen sein in unserem Leben und auch in unserem Miteinander, gerade unter uns Geschwistern. Und hier wird ja der Beginn unseres Textes auch schon so eingeleitet. Das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Jesus Christus steht. Anders ausgedrückt, wandelt würdig des Evangeliums des Christus. Das Wort wandelt meint im Griechischen, das Leben zu führen, das vom Bürger eines Reiches erwartet wird. Die Bevölkerung von Philippi war stolz darauf, eine römische Kolonie zu sein. Und damit Bürger Roms. Paulus erinnert die Christen mit seinen Worten jedoch daran, dass sie Bürger eines himmlischen Reiches sind. Das macht er später in Kapitel 3 noch etwas deutlicher. Deren König Jesus selber ist. Und ihn sollten sie nun würdig vertreten, auch mit ihrem Wandel. Also Paulus kommt hier zunächst einmal auf die Außenwirkung zu sprechen. Leben als Christ in einer nichtchristlichen Gesellschaft, die Widerspruch und auch Widerstand hervorrufen. Und umso mehr ist es wichtig, sich als Teil einer Gemeinschaft zu verstehen, die durch Jesus und sein Evangelium verbunden ist und füreinander einsteht. Christen sollen eben gerade keine Einzelkämpfer sein, sondern eine Gemeinschaft. Einerseits soll die Welt, die Gesellschaft, an unserer Liebe zueinander erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Und auch hier sollten wir immer nach Wegen suchen, wie wir diese Liebe Gottes auch weitergeben können an Nachbarn, an Arbeits-, an Studienkollegen und anderen Menschen mehr. Andererseits spricht Paulus hier im Text aber auch von einem geistlichen Kampf und von Einschüchterungsversuchen der Widersacher, mit denen wir rechnen, von denen wir uns aber nicht beeindrucken und entmutigen lassen sollen. Und ihr werdet das selber kennen, aus dem schulischen Bereich, aus dem Arbeitsleben, vielleicht sogar aus der Nachbarschaft, vielleicht sogar aus dem eigenen familiären Umfeld. Dass der Glaube belächelt wird, das ist vielleicht noch das geringste Problem, oder dass er eben manchmal auch sehr konfrontativ angegriffen wird. Wenn wir vielleicht mit unseren ethischen Überzeugungen die deutlich machen, die eben krass zum Widerstand dessen steht, was heute in der Gesellschaft gelehrt und gelebt wird. Und in den ersten Versen von Kapitel 2 in unserem Text schreibt Paulus dann über die Wirkung und Wandel nach innen. Die Wirkung unseres Wandels nach innen. Und der Stil seiner Zeilen soll verdeutlichen, dass er davon ausgeht, dass diese erwähnten positiven Aspekte ihres Miteinanders bereits bei ihnen vorhanden sind, dass sie also da schon recht gut unterwegs sind. Aber er sie dennoch herausfordern will und herausfordern muss. Im Grundtext könnte man die Übersetzung führen, das kommt bei der NGÜ nicht ganz so zum Ausdruck. Wenn das bei euch vorhanden ist, dann solltet ihr auch so und so leben. Ja? Also nicht das eine oder das andere, sondern in Kombination. Da ist schon viel Gutes vorhanden, aber da ist auch noch Luft nach oben. Da sind immer noch die Gefährdungen, dass ihr euch selber viel zu wichtig nehmt. Dass ihr euer eigenes Wohl zum höheren Maßstab setzt als das Wohl eures Nächsten. Und ich denke, da muss man wirklich nicht an den Arbeitsplatz unbedingt gehen. Das kann man in der Gemeinde schon sehr schön lernen zu leben und eben auch zu merken, hoppla, hier ist mein eigenes Herz, mein eigenes Königreich mir wichtiger als das Wohlergehen meines Nächsten, der neben mir sitzt und der mit mir in einem Arbeitsbereich unterwegs ist. Und hier macht Paulus eben deutlich, hier habt ihr noch Luft nach oben. Und er schreibt, macht meine Freude vollkommen, hier in den Versen 1 und 2 von Kapitel 2 in unserem Philipperbrief. Vers 2, nun dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Und dann geht der Text entsprechend weiter. Paulus ermahnt die Philipper hier zu einem Miteinander in Einheit, Liebe und einem gemeinsamen Ziel. Er macht unter ihnen noch stolze Herzens- und Eigeninteressen aus. Und ganz wichtig, eines Sinnes sein, was ihr hier wozu er hier auffordert, meint ja nicht Gleichförmigkeit im Denken, sondern im Glauben an dem einen Ziel festzuhalten, Jesus nachzufolgen und ihm ähnlicher zu werden, Maß zu nehmen bei ihm. Und wie man dabei Maß nehmen kann an Jesus, wird in den weiteren Versen dann besonders deutlich. Zunächst gibt Paulus praktische Beispiele in Bezug auf ihr Miteinander und kommt vom Negativen zum positiven Tun. nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, könnte auch Ruhmsucht übersetzt werden, sollten sie tun. Rechthaberei und überhebliches Getue bringen eher auseinander und widerspiegeln eben nicht unseren Herrn. In der Demut sollen sie und auch wir den anderen höher achten als uns selber und eben nicht nur das eigene Wohl, die eigenen Interessen im Auge behalten, sondern eben auch an das Wohlergehen des Nächsten denken und entsprechend handeln. Und ich glaube, wir merken sehr schnell, wie wir hier selber an unsere Grenzen kommen. Das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Und das wurde uns auch nicht zu 100% gleich am Tag unserer Bekehrung gegeben, dass wir jetzt völlig selbstlos unterwegs sind, ständig nur die Interessen des anderen wahrnehmen und uns dafür einsetzen und uns schön brav zurücknehmen. Diesem Maßstab werden wir im Alltag nicht gerecht und das finden wir auch bei keinem anderen Menschen. Doch bei einem schon, bei unserem Herrn, bei Jesus selbst. Er hat uns solch ein Leben vorgelebt und ermöglicht es auch uns. Bei ihm können und sollen wir Maß nehmen. Und dann geht Paulus einen Schritt weiter und sagt, wir sollen bei ihm Maß nehmen. Ach, ich habe hier euch noch den Vers mitgebracht von Epheser 4,1. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Da bin ich aber eben schon drauf eingegangen. Wir sollen auch Maß nehmen oder können bei Jesus Maß nehmen in Bezug auf die Gesinnung. Die Verse 5 bis 8 unseres Textes ist eigentlich der Mittelpunkt des Philipperbriefes, das sogenannte Messias-Gedicht. Wir haben mit dem Wandel, mit dem Tun angefangen, aber viel entscheidender ist jedoch unsere Herzenshaltung, weil es unser Wandel entspricht letztendlich unserem Herzen, unserem Denken. Wir sollen von innen nach außen verändert werden, nicht eine fromme Maskerade uns antrainieren. Wie verhält man sich als Christ? Jetzt muss ich darauf achten, sondern es fängt irgendwo im Innern an, im Herzen, in der Gesinnung. Es geht nicht um ein kopiertes Tun oder erlerntes Verhalten, sondern dass sich etwas von innen nach außen verändert. Jesus möchte nicht in erster Linie dein Verhalten verändern, sondern zunächst dein Denken und dein Herz. Und auch dazu, damit ich den nicht wieder vergesse, ein Text aus dem Römerbrief 12, Vers 2a. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eure Denkweise in neue Menschen verwandeln. Ich glaube, ein ganz bekannter Text, den wir aus dem Römerbrief kennen. Und so fordert Paulus die Philipper weiter auf, so gesinnt zu sein, wie es Jesus war und wie er es vorgelebt hat. Bei ihm sollen wir Maß nehmen. In Vers 5 heißt es, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und in den weiteren Versen danach wird das eben aufgezeigt. Ihr habt wahrscheinlich auch schon öfters in den Nachrichten den Ausdruck gehört, Make America Great Again. Zurzeit erleben wir ja leider global recht drastisch, wozu Menschen in der Lage sind, die unter Allmachtsfantasien leiden und um jeden Preis bereit sind, an der Macht festzuhalten oder sie weiter auszubauen. Und wir denken da vielleicht an Russland, an China, an USA. Leider finden sich meines Erachtens auch in der deutschen Politik ähnliche Machtspiele. Und Hand aufs Herz, auch wir pflegen und hegen doch gerne unser persönliches Königreich. Zumindest stelle ich das bei mir leider immer wieder fest. Doch Paulus weist uns auf den hin, von dem es heißt, dass alle Dinge durch ihn geschaffen wurden und er alle Macht in seinen Händen hält. Und was lesen wir von ihm? Er hielt seine Macht und Herrlichkeit als Sohn Gottes nicht wie einen Raub fest, sondern ließ los, um deinet und meinetwillen. Er entäußerte sich selbst, das heißt, er verzichtete auf die Vorrechte seiner Stellung und machte sich zu einem Sklaven, indem er Mensch wurde, aus Liebe zu dir und mir. Sein Weg führte ihn noch tiefer, indem er sich erniedrigte und als ein Verbrecher am Kreuz starb, aus Gehorsam gegenüber seinem Vater und auch hier aus Liebe zu dir und mir. Der Schöpfer Himmels und der Erde starb einen qualvollen Tod, damit wir befreit von aller Schuld aufatmen können und ein Leben führen können, das über den Tod hinaus ewig Bestand haben wird. Maß nehmen an Jesus in der Gesinnung, in Bezug auf unsere Herzenshaltung. Jesus selbst hat uns Demut, Selbstlosigkeit und Gehorsam vorgelebt. Von ihm können wir uns also zeigen und helfen lassen, was es heißt, eigene Interessen nicht ständig an die erste Stelle zu setzen, sondern ein Leben zu führen, das zum Segen werden kann für andere und das das Reich Gottes immer wieder neu im Blick hat. Und dann einen dritten Gedanken. Maß nehmen bei Jesus auch in Bezug auf das Leiden. Hier kommen wir nochmal auf den Anfangstext aus Kapitel 1 zu sprechen, aber auch auf die Endtexte von Kapitel 2. Wenn wir im Vertrauen auf Gott unser Leben führen und uns an Jesus ausrichten, dann werden wir auch mit Anfechtungen und Leiden konfrontiert werden. Treue Nachfolge hat ihren Preis und das, glaube ich, sogar im doppelten Sinne. In Apostelgeschichte 14, 22, da heißt es, wir werden durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes hineingehen. Also Paulus erinnert die Philipper an die herausfordernde Zeit, als er bei ihnen war. Das haben wir in der ersten Predigt uns kurz angesehen. Er war ja dort ins Gefängnis geworfen worden, hatte keine einfache Zeit in Philippi, aber durch ihn und Gottes Wirken ist eben dort die erste Gemeinde entstanden. Und die Philipper selber sind ebenso in einer heidnischen Umgebung, in der sie leben, angefochten und herausgefordert. Aber für Jesus zu leiden, nennt Paulus hier ein Vorrecht, eine Gnade. Und er macht auch deutlich, wir sind in diesen Herausforderungen nicht alleine. Der auferstandene und erhöhte Jesus steht uns zur Seite. Sein Weg vom Kreuz zur Herrlichkeit, was ja gerade hier in dem Messias-Gedicht am Ende zum Ausdruck kommt, darf und soll auch uns Mut machen. Und auch da habe ich euch einen Text mitgebracht, der wahrscheinlich auch sehr bekannt ist aus dem Römerbrief. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Auch hier, wie ich finde, ein sehr ermutigender und tröstender Gedanke. Ja, Leiden gehören zu unserem Leben in einer gefallenen Welt dazu. Aber wir dürfen wissen, das Beste kommt noch. Die Herrlichkeit in seiner Gegenwart erwartet uns. Den Preis, den wir zu zahlen haben, steht in keinem Verhältnis zu dem Preis, den wir einst erhalten werden. Und dann der andere Gedanke. In unserem Text heißt es ja, deshalb hat Gott ihn auch erhöht, Vers 9 folgende. Bei Jesus war es von Verspottung und Tod zu Anbetung und Herrlichkeit. Und das ist eben auch der Ausblick, auf den wir uns ausrichten sollen. Ich glaube, es ist ganz normal, wenn wir in Situationen kommen in unserem Leben, wo wir uns fragen, kann ich das schaffen, so ein Leben zu führen? Kann ich es schaffen, Jesus treu zu bleiben? Gerade da, wo die Anfechtungen und die Leiterfahrungen vielleicht größer und größer werden. Nun, auf dich gestellt, ganz sicher nicht. Aber keine Sorge. Jesus ging diesen schweren Weg nicht, um dich zu verlieren. Nein, Jesus hat alles, wirklich alles daran gesetzt, um dir ein ewiges Erbe vorzubereiten. Abschließen möchte ich mit einem Gedanken aus dem Hebräerbrief. Wir haben mit Hebräer angefangen, dann schließen wir auch damit. Kapitel 12, die Verse 2 und 3 aus der NGÜ. Und wir sollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Hinschauen auf Jesus heißt Maß nehmen an ihm. Auch in Bezug auf Situationen, die Kämpfe und Leiden beinhalten. So vertraue seiner Gnade, seiner Allmacht, auch gerade in den schweren Wegstrecken deines Lebens, in denen du dich vielleicht auch gerade jetzt befindest. Nimm Maß bei ihm, deinem treuen Herrn. Er wird alles gut machen, zur Ehre seines und unseres Vaters. So wünsche ich euch hier in Borken, dass euch das mehr und mehr gelingt, dass dieser Gedanke euch vielleicht im Alltag hilft, Maß bei ihm zu nehmen, sich nicht so sehr beeindrucken zu lassen von den Gestalten um uns herum, die uns so beeindrucken durch Schönheit, was auch immer uns da so antriggert und anmacht und herausfordert und die Sehnsucht weckt. Lasst uns unsere Sehnsucht bei ihm stillen, Maß nehmen bei ihm, unserem Herrn. Amen.